Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, der Podcast, der ersten Ausgabe in 2022. Und wir sind wieder da und mir sei mal eine kleine Bemerkung erlaubt. Ab jetzt kann man bei Spotify Podcasts auch mit Sternen bewerten. Also wäre nett, wenn ihr uns 5 Sterne gebt und unsere Bewertung ein bisschen vorantreibt. Das geht jetzt alles ein bisschen besser und weil alles besser geht, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal noch besser ins neue Jahr mit der neuen Sendung und beginnen jetzt. So, da sind wir wieder. Und mit wir meine ich natürlich meinen hochgeschätzten Moderationskollegen Marc Domagalla. Hallo Marc.
Hallöchen, das hast du ja wunderbar gemacht, die Anmoderation.
Siehst du? Dankeschön.
Ich habe gleich mit Lob angefangen.
Wir starten gut ins neue Jahr. Ich fühle, das wird gut. Wir haben uns entschlossen, die Sendung, also wir beginnen einfach mal mit was Nettem und zwar wir sind ja auch ein Service-Podcast, wir machen ja auch was für unsere Hörer und deswegen haben wir uns überlegt, mal ein paar Besonderheiten herauszusuchen und die Änderungen für 2022 mal so kurz anzusprechen und mal zu benennen.
Genau, also hier als Grundlage hatten wir, das ist die Berliner Morgenpost vom Freitag, den 31. Dezember.
Wir haben ein sehr seriöses Blatt gewählt, würde ich sagen.
Ja, also ich meine...
Ihr meint es jetzt ernst? Also das ist wirklich keine Ironie.
Ja, aber ich meine, das ist ja neutral, weil die Sachen sind ja eigentlich, glaube ich... Kein Fake, also das würde ja sofort auffallen, ne? Also da haben wir halt uns gleich auf Seite 2 und 3 waren dann halt ganz groß die neuen Gesetze und Regelungen und das ändert sich für 2022 für Berliner und da haben wir uns ein paar Sachen mal angemarkert, was so auf einen zukommt. Und ich lese mal immer so ein bisschen vor und du lässt mal deine Gedanken dazu spielen. Unter Arbeit und Ausbildung, Stichpunkt Betriebsrat. In Unternehmen mit Betriebsrat wird das Wahlalter für Betriebsratswahlen herabgesetzt. Ab 2022 dürfen dann bereits 16-Jährige Stimme abgeben. Zuvor lag das Mindestalter bei 18 Jahren. Wer in den Betriebsrat gewählt werden will, muss jedoch nach wie vor mindestens 18 Jahre alt sein.
Also wir hatten ja kurz vor, also habe ich ein gutes Gefühl zu, sage ich ganz ehrlich. Warum soll ein 16-Jähriger nicht eine Meinung zum Betriebsrat haben? Und mein erster Gedanke ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht würde sich ein Betriebsrat dann auch um diese Altersgruppe mal kümmern, weil er auch da eine Stimme haben möchte. Weil Betriebsräte aus meiner Erfahrung, aus meinem Berufsleben heraus, sich gerne sehr geneigt um ihre Zielgruppe kümmern.
Ja.
Und da waren die Jugendlichen oder die Auszubildenden bisher raus, weil sie eine Jugendauszubildendenvertretung hatten und da ein bisschen abgehängt waren. Also habe ich ein positives Gefühl.
Finde ich auch, weil also in bestimmten Bereichen, so hier bei Wahlen, dürfen sie ja sowieso auch schon ein paar Sachen wählen, ne? Bei Volksabstimmung und so. Und wenn jetzt einer kurz vorm 18. Geburtstag steht und schon seit 2 Jahren in so einem Betrieb arbeitet, finde ich es auch schade, dass er den Betriebsrat nicht wählen darf und nicht mitbestimmen darf. Dass es natürlich noch was anderes ist, ob man selber in den Betriebsrat geht und da andere Verantwortungen hat und dass man da 18 sein muss, akzeptiere ich auch. Da hat man noch nicht so ganz den Überblick. Aber wenigstens, dass man den Vertreter für sich wählen kann, für den Bereich, wo man arbeitet, absolut in Ordnung. Ne?
Ja, na, da geht es ja auch um Abstimmungsverhalten und da muss man auch sehen, dass man durch die Entscheidungsfähigkeiten, die man da hat, ein gewisses Alter haben muss. Ja. Und da geht es ja auch, ich sag mal, in Betriebsräten wird ja auch mal ein Vertrag geschlossen oder da wird ja auch mal was unterschrieben und dann sollte man schon geschäftsfähig sein. Also solange wir dieses Alter nicht runtersetzen, sollte das so bleiben.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Führerscheine. Also ich habe es auch schon oft gelesen. Ich weiß nicht, hast du noch einen alten Führerschein, einen neuen Führerschein, Checkkarte?
Checkkarte.
Du hast noch Checkkarte. Ja. Ich habe noch einen rosafarbenen, genau. Ja. Ne? Also mein Vater hat vor ein paar Jahren sich schon seinen neuen geholt gehabt, weil der graue bei der Kontrolle, den musste er schon ganz vorsichtig dem Beamten so vorzeigen. Und dann wurde ihm doch nahegelegt, sich vielleicht doch einen neuen zu holen. Also, aber die Regelung, alte Führerscheine müssen sukzessive bis 2033, das ist natürlich noch weit hin, umgetauscht werden.
Da gibt es so ein Staffelprinzip. Genau. Also sukzessive heißt, es gibt ein Staffelprinzip und bis dahin ist der letzte halt fällig.
Genau. Wer zwischen 1953 und 1958 geboren wurde und noch einen grauen, rosafarbenen oder einen DDR-Papierführerschein besitzt, der vor dem 1. Januar 1999 ausgestellt wurde, muss den Umtausch bis zum 19. Januar, also ein paar Tage nur noch, vornehmen.
Ja, ja, die wurden aber angeschrieben, soweit ich weiß. Also da wurde wohl, da gab es eine gewisse Kontaktaufnahme.
Nee, also ich glaube bei meiner Schwiegermutter, die fällt glaube ich in den Rahmen. Und meine Frau hat ihr das dann auch nochmal jetzt gesagt, weil im letzten Jahr hatten wir das auch noch nicht für sie auf dem Schirm und sie selber halt auch nicht. Also ich denke mal, da sind viele, die sich bisher darum nicht so gekümmert haben.
Ja, dazu hatte ich auch mal das ein oder andere Gespräch, wo dann gesagt wurde, ja, aber ich muss ihn ja nicht umtauschen, wo ich gesagt habe, ja, es nützt ja aber auf einer Reise herzlich wenig, wenn sich der italienische Polizist anguckt und sagt, das ist kein Führerschein. Ja. Da kannst du lange mit dem diskutieren, ob du musst oder nicht, du verlierst halt. Also, also wenn man international, also wenn man ins Ausland reist und sein Auto nutzt oder einen Führerschein nutzt, dann sollte man umtauschen. Dann sollte man sowas auch machen.
Also vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht in den ganz großen Mega-Touristenregionen ist, also so, wir sind ja gerne nach Florida geflogen, Florida, Orlando, Miami, diese riesen Mietwagenstationen, die kennen jeden Führerschein der Welt, aber wenn man jetzt doch mal irgendwo in einem kleinen Dorf, dann, dann gucken die einen schon komisch an, ne? Also sollte man dann halt doch mal machen. Corona-Schutzmasken. Bald gehören 2 Schutzmasken in jeden Autoverbandkasten. Das sieht eine neue Verordnung vor, die aller Wahrscheinlichkeit nach im Jahr 2022 in Kraft tritt. Der genaue Zeitpunkt ist aber noch unklar.
Gut, finde ich jetzt keine schlechte Idee. Ja. Ist so alltäglich geworden, dann sind wenigstens 2 davon da.
Genau.
Mit den Warnwesten hat man sich am Anfang auch aufgeregt, jetzt sind sie relativ alltäglich. Ja. Die fressen mir auch kein Brot weg. Sie liegen im Auto und fertig.
Und
am Ende, wenn etwas eine Sicherheit darstellt, für Sicherheit bin ich immer zu haben. Ja. Da bin ich sehr offen.
Ja, und also die kosten ja auch keine Unmengen. Ne? Also.
Und sind ja auch nicht in der Haltbarkeit irgendwie gefährdet.
Ja, also. Plug-in-Hybride. Käufer von Autos, die neben einem Verbrennungs- auch einen Elektromotor haben und per Stromkabel aufgeladen werden, also Plug-in-Hybride, bekommen ab Oktober 2022 nur noch die staatliche Förderung, wenn die elektrische Reichweite 60 Kilometer beträgt. Bisher galten 40 Kilometer.
Ja, also ja. Ob
60 oder 40, ich weiß nicht, ändert sich das an Modellen? Gibt es da so viele Modelle, die nur 40 Kilometer Reichweite haben?
Ja, also es hat so ein bisschen eine Generationsgeschichte und das ist natürlich auch bedingt dadurch, wie groß der Einbauraum im Fahrzeug zur Verfügung steht, um den Akku quasi in der Größe so zu setzen vom Volumen, dass man halt auf diese 60 Kilometer kommt. Es ist alles sehr, sehr relativ mit diesen Reichweiten. Brauche ich dir nicht erzählen, das ist wie beim Benziner. Geht es bergauf? Muss ich oft anhalten? Muss ich dies, muss ich das? Also so richtig nachvollziehen lässt sich diese Sache nicht. Das ist halt wieder so ein Ding wie Verbrauchswerte. Da wird irgendwo so ein chemischer Wert erstellt und dann wird gesagt, ich halte diese ganzen Plug-in-Hybrid-Sachen auch für eine, wenn man jetzt auf der Umwelttechnik ist, für eine Augenwischerei.
Eine kleine Mogelpackung.
Ja, weil man hat mittlerweile riesige G-Klassen oder man hat riesige Fahrzeuge, unbezahlte Werbung. Wenn wir hier eine Marke erwähnen, dann ist es nicht gemeint, dass weder schlecht noch gut. Aber es gibt halt riesige Fahrzeuge im SUV-Bereich, die dann vor mir herfahren, die hinten auf dem Label 3,0 haben und dann aber ein E am Ende des Kennzeichens. Das heißt, da hat man dem Alibi halber einen E-Motor reingebaut und dann ist das ein Plug-in-Hybrid und der könnte theoretisch ein paar Kilometer fahren. Der Umwelt hilft das sicher kaum.
Ja, also ja, und ob nur 40 oder 60 Kilometer, weiß nicht, ob da so viele Fahrzeuge wirklich davon betroffen sind. Also wenn sie sowieso bisher die 40 nicht geschafft haben, das ist ja nur die Range zwischen 40 und 60 Kilometer.
Genau.
Also wer sowieso schon mehr als 60 Kilometer, der ist ja immer noch drin. Also
ja, und die fahren auch nicht so, man kann zwar diesen EV-Modus dann per Hand bedienen und der wird dann umgeschaltet und dann fährt das Ding elektrisch. Also wie gesagt, ich bleib dabei, das ist alles so ein bisschen halb und vielleicht ist es eine nette Sache. Es ist ja, sag mal so, halt mal fest, Weg in die richtige Richtung.
Ja, dann haben wir hier auch noch Autogas. Die Steuerbegünstigung für Fahrzeuge mit Autogas, LPG, endet am 31. Dezember 2022.
Ja, da habe ich wirklich eine Meinung zu und zwar Autogas ist eine Möglichkeit, einen Verbrenner etwas umweltfreundlicher zu betreiben als die Normalmöglichkeit, als mit Benzin. Autogas ist ein Abfallprodukt und wird somit verwertet. Und da sehe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Vorteil drin, da jetzt, sag ich mal, quasi die Grenze, weil der Autogasumbau ja Kosten mit sich trägt, die derjenige macht, und das werden weniger tun, also werden in der Masse, in einer großen bundesweiten Flotte weniger Autos davon existieren und der Umwelteffekt wird ein bisschen kleiner sein.
Ja, sehe ich genauso. Ja. Dann haben wir hier noch, also wir gehen nicht alle Punkte durch, die da genannt werden.
Nein, wir haben so einzelne ausgesucht, weil
genau,
wir zu weit gehen.
Kernkraft. Der 2011 beschlossene Atomausstieg soll bis Ende 2022 vollzogen sein. Bis dahin sollen die letzten drei noch in Deutschland betriebenen Atomkraftwerke Emsland, Neckar-Westheim 2 und Isar 2 vom Netz gehen.
Ja, die Atomkraft. Ich habe auch jetzt letztens gesehen bei Twitter, wir kommen nachher auch noch ein bisschen auf ein paar Hashtags und so weiter. Ganz großer Kernkraftgegner ist ja seit neuestem der Kollege Stegner von der SPD. Das ist dieser Sympath, der immer so aussieht, als wenn er dauerhaft Probleme mit sich und seinem Stimmungssystem hätte. Oh. Ja, und dieser Herr Stegner ist jetzt ein ganz neuer Fan von der Frau Neubauer und hat seine neue Strategie ist, dass er einen Klimatweet nach dem anderen setzt und als neuen Teufel die Kernenergie entdeckt hat. Ja, es ist eine gefährliche Technik. Da geht man mit großer Energie um und die ist gefährlich. Auf der anderen Seite ist sie die Brückentechnologie, also mir fehlt es an den Alternativen, um sie zu ersetzen. Weil wir sind mit Homeoffice und mit allem Möglichen und mit E-Mobilität und in eine Lage geraten, dass wir einen ganz schön hohen Strombedarf haben. Also die Zeiten der 80er Jahre, wenn ich mich zurückerinnere, bei mir im Elternhaus stand ein Fernseher und eine Kaffeemaschine. So, und ein Radio.
Ja.
So,
ja,
und
ja,
heute betreiben wir x Geräte. Ja. Und wir haben einen riesigen Strombedarf entwickelt und die Techniken, die uns das einigermaßen leicht möglich machen, unterbrechungsfrei das herzustellen, ohne Abhängigkeit an andere, die stampfen wir jetzt ein. Und die einzige ausweichende Planung, die ich dazu höre, ist, naja, dann kaufen wir halt in Europa Strom ein, aus Frankreich, Polen etc. Und wie stellen die den her mit Atomkraftwerken? Also das ist mir noch nicht zu Ende überlegt.
Oder wo wir zu viel hatten auf einmal, mussten wir den sozusagen in die anderen Länder noch verscherbeln und haben noch sogar Geld dafür gezahlt,
dass
sie uns den abnehmen.
Nichtsdestotrotz gibt es Länder wie China oder die USA, die neue Bauvorhaben, und Frankreich, so meines Wissens, baut auch 6 neue Atomkraftwerke. Also um uns herum wird da lustig nachgebaut und wir steigen aus diesem Thema aus. Also wie einig ich mir da bin, bin ich noch nicht da.
Ja, es hat alles sein Für und Wider. Und ich meine, Atomkraft und diese ganzen Endlösungen da, die es dafür geben soll, stellen mich auch nicht alle zufrieden. Allerdings will auch nicht jeder in seinem Garten so einen Windmast haben mit Verschattung und Störgeräuschen und Vogel, die da kaputt gehen. Keiner will die Riesenleitung durch den Garten haben, die von den Windkraftanlagen aus der Nordsee irgendwie bis in den Süden irgendwie einmal geleitet werden sollen. Ne?
Also mir fehlt es, wie gesagt, an der Alternativtechnologie, und mir fehlt es auch wieder mal, und da werden wir heute wahrscheinlich noch 2-3 Mal drauf kommen auf diesen Punkt, mir fehlt es wieder mal an dem, was man dafür bezahlt. Also Klimakrise, Klimapolitik ist wichtig. Eine Klimakrise kann auch eins unserer größten Herausforderungen in der Zukunft werden, wo wir noch sagen würden, hätten wir uns darum gekümmert, weil, wie gesagt, wenn man sich die Ahrtal-Geschichten ansieht und Überschwemmungen ansieht und man denkt sich, das würde mehr passieren oder die Wetterereignisse würden höher werden oder wir hätten gar wie in den USA mal einen Hurricane oder so, dann würden wir hier ganz anders über die Sachen wie Klima denken. Ja. Wir gucken uns das bisher nur an, und wenn das aber mal anders kommt, haben wir, also etwas dagegen zu tun ist der richtige Weg. Allerdings muss man den Leuten klar machen, was sie dafür aufgeben. Also hinzugehen und zu sagen, ja, in der Klimapolitik müssen wir viel weiter, und alle schreien Hurra. Wenn die Leute denken, also wenn wirklich, es ist wie immer, wenn die Leute denken, Strohhalme aus Zellstoff, Verpackung ohne Plastik, das Obst ohne Folie und der Kaffeebecher ohne Deckel, rettet das Klima, dann sind sie sehr falsch. Dann sind sie auf einem ganz falschen Weg und den wirklichen Preis, den man dafür zahlen muss, in diese Richtung zu kommen, der ist deutlich höher.
Naja.
Die Leute wurden nie gefragt, ob sie es wollen.
Ja.
Na, und es wurde nie erklärt, was dazu gehört.
Ja. Gut, also wir gehen mal weiter. Ein paar Sachen lassen wir hier aus, wie zum Beispiel, dass Tattoo-Sachen nicht mehr erlaubt sind, Farben nicht mehr erlaubt sind. Oder
4000 Stoffe sind ab jetzt verboten.
Ja, dass die Post mal wieder ihr Porto und sowas alles erhöht.
Ja, wir haben sicher, also wir sind ja ein digitales Medium, wir haben sicher viele Briefeschreiber da draußen. Ja. Aber für euch Briefeschreiber, 10 Cent zahlt ihr mehr.
Ja. Dann haben wir hier Homeoffice-Pauschale. Wer zu Hause arbeitet, soll auch 2022 die Homeoffice-Pauschale bei der Steuererklärung angeben dürfen. Eigentlich sollte die Regelung 5 Euro pro Tag, maximal 600 Euro im Jahr, Ende 2021 auslaufen, aber SPD, Grüne und FDP wollen sie bis Ende 2022 verlängern. Der formale Beschluss steht allerdings noch aus.
Ja, konsequent. Was soll ich dazu sagen? Man will das Homeoffice haben, man will die Bewegung der Leute zwischen den Autos, zwischen den Stellen minimieren. Das hat auch einen Umwelteffekt, das hat natürlich auch jetzt den Effekt des Infektionsschutzes. Richtiger Weg. Ich würde es verwaltungstechnisch einfacher handhaben. Ich habe jetzt schon gehört, dass die Leute, die jetzt die Steuererklärung schon mal hatten, ich habe noch keine Steuererklärung mit Homeoffice machen müssen, das ist erst dieses Jahr bei mir, dass es da so Gegenrechnungen gab, wonach gesagt wurde, ja, das, was mehr trägt, würde dann zählen. Ich bin der Meinung, wenn ich in einem Jahr 220 Arbeitstage habe und ich bin 100 Tage im Homeoffice und 120 Tage an der Dienststelle, dann habe ich gefälligst beide Sachen zu bekommen und nicht eine wüste Gegenrechnung zu bekommen. Das gefällt mir noch nicht ganz, aber wer das eine haben will, muss das andere lieben. Und dementsprechend, wenn man die Leute ins Homeoffice gibt und dort ihre Räume, ihren Strom, ihre Umgebung, ihre Abnutzung in Kauf nimmt, dann muss man etwas dagegen setzen. Und dagegen setzen läuft meistens mit Geld.
Dann haben wir eigentlich hier, ja, also Hundesteuer steht hier auch wieder was und so.
Es gibt jetzt übrigens ein Melderegister in Berlin. Die Hunde.
Darauf wollte ich nämlich hin, das haben wir hier nicht angemarkert. Und wollte ich dich gerade fragen, weißt du, dass du deinen Hund anmelden musst?
Ja,
ich habe es gelesen. Also jetzt nicht ich bei der Hundesteuer, sondern...
Nein, in einem zentralen Hunderegister, was Berlin eröffnet. Ich werde es online machen und dann, wenn man das online irgendwie macht, dann kriegt man irgendwie einen Kostenbescheid, den deckelt man dann und dann ist das gut.
Naja, ja, also es ist eine Gebühr, die man auf jeden Fall zahlen muss.
Ja, und das sind 24 Euro, wenn man online macht, weniger, 21 und bei
genau.
Anderen 27, irgend sowas.
Genau, und gibt aber auch schon wieder auch viel Kritik darüber, weil da werden Sachen erfasst, die eigentlich sowieso schon erfasst werden. Die zusammengeführt werden könnten, sei es durch die Hundesteuer. Also die ordentlichen Bürger melden ihre Hunde sowieso bei der Hundesteuer an. Die es nicht anmelden, die werden es auch bei der Sache nicht anmelden. Also ich zahle ja eine Hundesteuer, aber für diese Anmeldung muss ich mich da bei diesem Hunderegister auch melden.
Ja, ich habe mir den erstmal war ich irritiert, dass es ein Hunde-G gibt, also ein Hundegesetz. Das gibt es Tatsache. Und dann habe ich nachgeguckt und dieses Gesetz ist irgendwie vor 6 oder 7 Jahren in Kraft getreten.
Okay.
Und dieser Paragraph mit dem Hunderegister, der steht seit Anfang an da drin. Und da frage ich mich, was haben die in den letzten 6 Jahre gemacht? War jetzt die Umsetzung so schwierig oder war jetzt irgendwas, wir sind ja ein hochdigitales Land. Ich meine, wenn bei uns irgendwas gemacht werden soll, ist das ja anscheinend immer Weltuntergang und Herausforderung zugleich. Also wir machen ja aus jeder Webseite die Erfindung des Rades anscheinend. Ich werde diese Anmeldung vollziehen. Wir haben einen Hund, wir müssen das machen. Ihr habt auch einen Hund, ihr müsst das auch machen.
Aber wie sinnvoll ist das denn noch zu sehen? Weil es geht auch darum, dass das wird von einer externen Firma betrieben. Und deswegen entstehen auch da die Kosten nochmal zusätzlich, um das zu festzulegen. Warum kann das nicht mit der Anmeldung zur Hundesteuer auch mit festgehalten werden. Da steht dann wieder der Datenschutz da. Also das regt mich schon auf, dass ich dafür eine Gebühr zahlen muss, um nochmal etwas anzumelden.
Und die Einsetzung einer privaten Firma, wollen wir ehrlich sein, einer externen Firma, heißt, dass es der Senat nicht hinbekommen hat, ne?
Ja, naja, und vor allen Dingen aus Datenschutzgründen, da wird wieder etwas outgesourced. Also was
den Datenschutz ja nicht leichter macht.
Nein, und
jetzt muss ich wieder eine Station in Betrieb nehmen und muss die wieder vergattern zu irgendwelchen Sicherheitssachen, ja? Was ich in der Behörde relativ einfach durch den Status tun kann.
Und bei der Hundesteuer ist mein Hund angemeldet.
Ja, genau.
Und da ich weiß jetzt gar nicht, was wird denn da bei der Hundesteuer angegeben eigentlich? Aber da wird doch auch, die Hundesteuer richtet sich doch auch nach der Größe des Hundes, oder?
Nee, wir haben in Berlin eine Pauschalisierung.
Hunderassen oder?
Nein, wir haben eine Pauschalisierung. Das Einzige, es gibt so sogenannte Listenhunde.
Genau.
Die zahlen mehr, aber Das ist auch die einzige Stufe. Es gibt also keine mehreren.
Aber sozusagen, die sind ja da auch schon erfasst.
Genau, genau.
Also wo ist denn jetzt die Schwierigkeit zu sagen, okay, ja,
wahrscheinlich sollte man einen Bußgeldhebel einsetzen, um zu sagen, wenn man jetzt einen Hund antrifft, der nicht registriert ist, um einen weiteren Hebel zu haben, zu sagen, sie hätten. Also ja, das Ding ist...
Aber kriegt man dann gleich zwei Strafen, wenn man ihn nicht registriert hat und...
Nee, das Ding ist ganz einfach...
Keine Steuer zahlt?
Bisher war es schwer zu vergleichen, weil Hundesteuer eine Landesgeschichte ist. Das ist ja eine Bundeslandgeschichte. Und bisher war es relativ schwierig, zu sagen, ja, okay, obwohl, das ist eine Berliner Regelung, jetzt erzähl gerade Quatsch, jetzt sei gerade mich Verdacht, ehrlich gesagt. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass man so ein bisschen umgeht, weil wenn man unterwegs ist manchmal und das Ordnungsamt wirklich Leute anspricht, dann kommt es oft dazu, sagen, ja, nee, das ist nicht mein Hund, den haben wir geborgt von meiner Oma, die lebt in Brandenburg und also komischerweise, dann hat man immer die Marken vergessen, ne? Die Steuermarken, die liegen dann bei Oma und dass man da nicht sofort...
Aber ändert sich das dadurch?
Nee, eben nicht. Ich habe auch gerade quer gedacht, ich habe also falschen Gedanken gerade verfolgt.
Das ist doch komplett das Gleiche und wenn, dann kann man diese Angabe noch... Das ist doch nur eine kleine Angabe, die man bei der Hundesteuer noch dazu aufnehmen müsste. Genau. Und fertig wäre die Sache. Und da muss man nicht nochmal einen zusätzlichen Verwaltungsapparat und eine externe Firma beauftragen.
Die das ja auch nicht für umsonst machen. Also die muss man irgendwie finanzieren. Und
also das ist doch nur völlig, also komm, da drück mal hier auf dein...
Geht doch. Uns also daneben.
Genau. Also, ja, nächste oder letzte Punkt, den wir hier uns angemarkert hatten, Kündigungsbutton. Bei Laufzeitverträgen, die über eine Internetseite abgeschlossen werden können, muss ab dem 1. Juli 2022 auf der Webseite zusätzlich ein gut sichtbarer Button platziert werden, über den der Vertrag problemlos gekündigt werden kann. Bislang ist das oft nur nach langwieriger Suche zu finden.
Ja, da haben die vollkommen recht und das ist eine gute Regelung, weil mir ist es auch schon so gegangen, dass ich online etwas abgeschlossen habe und dann hieß es, ja, gehen Sie mal in den Google Play Store, also beim Handy ist es ja einigermaßen zu machen, aber wenn man das erste Mal hat, dann heißt es, ja, Ihre gesamten Abos sind bei Google Abos dann verlistet und dann ist so, Problem ist bloß, wenn man etwas abgeschlossen hat, unter einem gewissen Maßgabe, keine Ahnung, sagen wir mal ein Abo für irgendeinen Bilderdienst, ja, dass man seine Fotos speichern kann oder so und dann ist aber in den Google Abos, ist nicht dieser so und so Bilderdienst verzeichnet, sondern die ausführende oder erstellende Firma. Und dann steht da plötzlich so und so Incorporated und die Firma und so Limited. Und dann denke ich, was kündigt denn jetzt?
Ja.
Dann steht nämlich da und weiß nicht, was ich davon kündige, was jetzt zu dieser App gehört. Und das wurde mit Absicht wahrscheinlich ein bisschen verklausuliert. Und dass man das klarer macht und sagt, okay, ihr habt dann eine Webseite, wenn du da abgeschlossen hast, kannst du da auch kündigen. Ja. Und zwar mit dem Button Kündigung, bitte. Das völlig richtig. Und sowieso die Geschichte, dass das Internet so ein Freiraum ist, wo man sich ausleben kann und wo man auch immer so ein bisschen halbgar hantiert, das haben wir lange gebraucht, das zu lernen. Also ja. Sabrina hat auch mal, ist auch mal passiert, die hat mal so eine angeblichen, als sie ihren Führerschein gemacht hat, da ist sie auf eine Webseite gekommen und da war ein angeblich kostenloser, so eine theoretische Prüfung. So, das stimmte auch die erste, ja. So, und dann wurde man auf die nächste Seite weitergeleitet. Dann wurde so gefragt, ja, wollen Sie eventuell nochmal die wiederholen und nochmal trainieren und so weiter, ja. Und da stand dann irgendwo in irgendeiner Ecke, stand dann, dass das dann richtig Geld kostet. Und sie hat dann noch zweimal und dann sollten wir irgendwie 100 und ein bisschen Euro bezahlen. Für diese, ja, so. Schön, nach dem Motto, nee, stand doch da. So, und genau sowas geht nicht. Da muss, wenn man Kosten verlangt, muss es definitiv sichtbar, nicht in der Ecke links unten in Schriftgrad 3, sondern es muss schon da sein, ich muss es geklickt haben.
Ja,
so. Und da ist man ein bisschen weit weg und die Aufklärung oder die Sache, die muss besser werden.
Ja, und auch genauso, dass wenn du irgendwo angerufen wirst, hatte ich auch schon oft irgendwelche, dass du deinen Handyvertrag verlängerst. Wo ich dann gesagt habe, ja, ist jetzt gerade schlecht, also bist gerade unterwegs, kriegst einen Anruf, wir wollen, haben ein Angebot für Sie und so. Und man ist ja dann so unter Druck gesetzt und wo ich dann gesagt habe, na, schicken Sie mir das doch einfach zu, dann kann ich mir das in Ruhe durchlesen. Und ja, nee, das geht leider nicht, ne? Also das können wir leider nicht machen, das können wir nur so telefonisch machen. Und ich so, na, dann machen wir es nicht, ne? Aber wenn ich da sofort Ja sage und gar nicht
dann geht
sozusagen
alles.
Richtig alles, ich habe es nicht sichtbar vor Augen, sondern das, was er mir oder derjenige mir da gegenüber gerade so erzählt, das muss ich gleich alles verstehen und kann mich nicht damit auseinandersetzen oder kann auch nicht nochmal jemand anders rüber gucken lassen, so wie man bei vielen anderen Verträgen ja auch, also wo ich dann meiner Frau sage, hier, guck mal, was meinst du dazu? Habe ich da irgendwas übersehen oder können wir machen? Da kann ich dann, wenn ich am Telefon sofort Ja sage, habe ich damit einen Vertrag an der Backe und muss zusehen, wie ich den irgendwie wieder gekündigt kriege. Reicht aber nicht, wenn ich da anrufe und sage, hören Sie mal zu, ich will den doch lieber kündigen, den Vertrag. Da muss ich dann wieder was hinschreiben, handschriftlich meistens und noch nicht mal per E-Mail.
Ja, das ist ja merkwürdig. Da gibt es dann wieder diese merkwürdigen Verstrickungen, wo das dann einem künstlich schwer gemacht wird. Bin sowieso der Meinung, es müsste eigentlich auch von Seiten des Verbraucherschutzes viel mehr aktiv passieren. Hm. Also es passiert immer alles auf Meldung. Hm. Dann, ich sag mal so, diese Verbraucherschutzorganisationen sehen doch auch Werbung. Hm. Wer hält die denn davon ab, die Seiten mal selber aufzurufen, mal zu gucken?
Ja.
Und die abzumahnen und zu sagen, Freunde, da fehlt das. Ihr macht keine gute Kostenaufklärung, ihr macht dies nicht, ihr macht das nicht. Also wer hindert die daran, ihren Job zu machen, ist manchmal ein bisschen schmal mit dem Job.
Ja, ich meine, klar, manche Sachen da, wenn Sachen neu eingeführt werden, sagen wir mal so, ganz früher, unsere Eltern haben alles nur per schriftlichen Vertrag irgendwo gemacht.
Ja.
Und wo es dann irgendwann mal so war, ja, man kann auf einer Internetseite was anklicken und hat damit einen Vertrag. Ist so gedacht, ist bequem, ist einfach, du musst nicht extra zu dem Versicherungsvertreter hingehen und dich beraten lassen. Du kannst das online, also kannst das bequem von zu Hause aus machen. Steht im ersten im Vordergrund, dass es alles sich verbessert. Dann im Nachhinein kommt dann meistens erst raus, wie denn die Betrüger auch damit umgehen. Und dann muss man natürlich wieder nachjustieren. Aber da, über den Punkt sind wir ja schon lange hinaus, dass man schon die ein oder andere Betrugsmasche inzwischen auch schon kennt. Ne? Also, dass man da schon dem Einhalt gebieten könnte.
Du wartest doch noch auf deine Krönungsfeier im afrikanischen Ausland, wo du dann geerbt hast von...
Ja, also was
meinst du? Du sollst jetzt die Tochter des Königs heiraten.
Die 58 Millionen, die auf irgendeiner Bank für mich bereit liegen.
Aber du hast die 4.000 Euro Bearbeitungsgebühr schon überwiesen.
Ach Mist, das habe ich. Gut, dass du mich daran erinnerst,
Machst du dir nichts gleich.
Ja, das daran liegt, dass ich die das noch nicht habe.
Sicherlich. Ja. Einfach nur zahlen, dann kriegt man auch sein Geld.
Ja,
also kommen wir einfach mal in den zweiten Teil der Sendung. Und der zweite Teil der Sendung ist ganz klar die aktuellen Geschehen. Wir sind am Anfang des Jahres. Im letzten Jahr hatten wir eine lustige Bundestagswahl und dann haben sich die Parteien nach ihrem Anteil entschlossen, eine Koalition zu bilden, die wir lustig Ampelkoalition nennen. Und im Vornherein wurde gesagt, ich kann mich so an so ein Interview erinnern, ich glaube Olaf Scholz hat das gesagt, bei dieser Ampelkoalition wird die eine oder andere Kröte zu schlucken sein. Da wussten die Grünen noch nicht, dass sie alle Kröten schlucken. Also sie sind in meinem Empfinden wirklich am schlechtesten weggekommen, gar nicht mal von der Vergabe der Posten, aber in ihrer Wertigkeit innerhalb ihrer Parteiprogramme und deren Durchsetzung haben sie in dieser Koalition ein bisschen gelost. Schwierig ist, was ich interessant finde, Olaf Scholz ist ganz groß noch in der sich selbst Vermarktungs oder die gesamte Ampelkoalition ist noch ganz groß in der nach der Wahl Selbstvermarktungsaktivität. Es wird noch gar nicht viel gearbeitet, es wird noch gar nicht viel eingereicht, es wird viel viel sozusagen angekündigt und auf dem Papier passiert nicht so viel.
Kriegst du viel von Herrn Scholz mit?
Nee. Aber Herr Scholz
ist er irgendwie präsent?
Nee, Herr Scholz ist auch nicht der extrovertierte Typ Politiker. Er ist auch der eigentlich, er war als Finanzminister, dieses Pedantische, dieses Beamtenhafte, stand ihm eigentlich ganz gut. Ich sah ihn jetzt nicht als Galionsfigur, das sahen alle anders anscheinend. Und er hat ja auch die Stimme eingefahren, das ist ja auch alles legitim.
Gut, aber jetzt ist er in einer anderen Position. Also da genau. ist er.
Und er war vorher auch schon in einer Position. Und
jetzt ich weiß der Papa nicht, der Nation eigentlich, ne?
Ja, und was mich ein bisschen wundert, ist die Leute, die damit mit ganz großem Wunsch nach Wechsel aufgetaucht sind. Ich meine, Tatsache ist, das ist quasi der Streberschüler, der neben Merkel seit x Jahren sitzt und letztendlich deren Arbeit mitgeführt hat und auch stark unterstützt hat. Das war nicht der Advokat Diaboli, der da mal stand und sagt, nee, das läuft
nicht. Nee, da war er genauso ruhig schon.
Genau. Also. Und jetzt erwartet man von ihm, dass er die ganze Sache kippt. Und ich sehe nicht, wo das herkommen soll. Und ich verstehe auch nicht die Leute, die mit diesem Wunsch rangegangen sind. Ich verstehe die Grünen-Wähler. Ich verstehe auch dass die FDP ihren Standpunkt sucht. Auch da war eine Riesenkröte. Ich meine, dass Herr Lindner Finanzminister wird, das muss ja für die Grünen, also ich weiß nicht, da wurde keine Flasche Sekt aufgemacht.
Nein, aber wundert dich das, also dass er es geworden ist? Da?
Nein, und mich wundert auch nicht,
dass... Die FDP ist halt die Wirtschaftspartei und...
Ja, das ob wär, die darin gut sind, sei jetzt auch mal dahingestellt.
Wäre es so gewesen, als wenn die Grünen nicht das Umweltamt bekommen hätten, also...
Naja, die wollten es nicht so richtig haben, ne? Die wollten alles werden, die wollten Finanzminister werden, die wollten alles werden, außer eigentlich Klimapolitik.
Kanzler wollten sie auch werden.
Die wollten eigentlich alles machen, Außenminister werden und alles, aber die wollten eigentlich diese Klimapolitik, da habe ich so das Gefühl gehabt, das hätte eigentlich auch jemand anders machen können. Weil es ist nämlich immer leicht, sich im Hintergrund zu stellen und die großen Forderungen zu stellen, aber sie erfüllen zu müssen, ist ein ganz anderes Blatt. Mhm. Und jetzt stehen sie das erste Mal an der Schwelle, wo sie gemessen werden. Ich halte die gar nicht für unfähig in dem Bereich. Ich glaube gar nicht, dass da viel Schlechtes kommt. Vielleicht sollten wir es auch einfach auf uns zukommen lassen. Mir fehlt es aber jetzt in der Anfangszeit, wäre ich Bundeskanzler, ich würde hingehen, in mein Kabinett oder in meine Regierungsmannschaft und würde sagen, so Freunde, jetzt sind wir angetreten, wir haben im Wahlkampf einen Riesenwirbel veranstaltet, ich kriege von euch jetzt Anträge. Wir beschäftigen jetzt den Bundesrat, wir machen jetzt Gesetzesvorschläge und zwar ordentlich. Und jetzt kommt hier von euch Arbeit. Wir haben jetzt alle noch gefeiert, der Sekt ist alle, danke, tschüss.
Ja, also so. Das, was man alles
als Regierungsarbeit tut.
Wo man mit Pauken und Trompeten auf der Straße stand für die Wahl und alles ausgerufen hat, dann müssen jetzt die Arbeit dran.
Man hat ja der alten Regierung Merkel 4 Lethargie vorgeworfen. Mhm. So. Also so viel Schwung war jetzt noch nicht. Und das Ding ist, wenn Herr Scholz 400.000 Wohnungen im Jahr bauen möchte, dann müsste er irgendwann mal anfangen. Herr Scholz möchte ja die Platte zurückbringen, der Plattenbau kommt ja zurück. Mhm. Anders geht auch so eine Zahl von Wohnungen nicht. Wenn man das vernünftig macht, ist das auch keine Schande. Ne? Also ich habe nicht mal was gegen die Durchführung. Da mache ich mal gar nicht die Frage, was oder auch die, wo Herr Scholz sich auch vornehm mit zurückhält. Klar, muss er jetzt was verkünden, was er nicht gerne verkünden möchte, aber das ist nun mal sein Job. Ich möchte mal wissen, wann der Erste sich mal hinstellt und uns klar macht, was uns die Corona-Krise wirklich kosten wird und wer es bezahlt und wie. Weil diese letzten 3 Jahre, die sind doch nicht an uns vorbeigerauscht. Diese letzten 3 Jahre.
Da sind Milliarden kurzfristig rausgegangen.
Ja, da sind aus dem nicht nur hunderte Milliarden. Ne? Also wir reden da wirklich von einem Bereich, wo es wirklich abging, wo wirklich die Scheine so rausflogen. Und diese Sachen, die müssen ja irgendwann mal aufgeholt werden. Und die gesamte, mal von der Tatsache, was uns noch im Raum steht, wo wir gerne auch noch drauf zurückkommen können. Wir haben das große Vorzeigeschild war immer die schwarze Null. Mhm. Und die schwarze Null muss man ehrlich sein, der CDU immer großes Thema. Herr Schäuble groß eingebracht, diese schwarze Null. CDU großes Ziel, aber die SPD hat es ja auch mitgetragen. Es ist ja, man kann ja in der großen Koalition sich nicht plötzlich rausziehen und sagen, wir konnten ja nichts machen. Ja. Ist ja albern. Wofür hat die schwarze Null gesorgt? Man hat nicht investiert, auch nicht in sinnvolle Sachen. Mhm. Und jetzt stehen wir da und sagen, 300 Autobahnbrücken, das marode. Die können morgen zusammenfallen. So, das Schienennetz ist marode. Das ist, ja klar. Wenn ich
LTE nicht, und wir wollen alle Homeoffice und wir wollen...
Ja. Also wenn, na gut, dafür kann man ja sagen, da, ich sag mal, diese ganze Geschichte mit der Digitalisierung, das könnte man wirklich jetzt langsam den Telefonfirmen überlassen. Da kann man Geld dazu steuern, kann sagen, wir geben euch jetzt ein paar Milliarden, aber ihr baut auch die Netze aus und ihr verändert nichts an den Preisen. Herzlichen Dank, tschüss. Mhm. Da könnte man sich wirklich anderer Leute bedienen und die würden es auch tun. aber bei der ganzen Verkehrsinfrastruktur und so weiter, die schwarze Null hat viele Nachteile erzeugt. Und da kommt man nicht raus. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, wo wir viele Kosten hatten. Und meine Frage ist, wann will sich Herr Scholz hinstellen und uns endlich klar machen, wer es bezahlt, wann und unter welchen
Umständen? Also ich kann es dir sagen, in der Berliner Verwaltung gibt es ja schon die ersten Haushaltssperren jetzt für 2022.
Wir hatten das auch. Wir haben auch schon die erste Ausgabesperre, wurde alles gesenkt.
Also wir sind am Anfang des Jahres.
Ja.
Und haben wieder eine Haushaltssperre und wollen die Digitalisierung trotzdem auch in der Berliner Verwaltung vorantreiben. Also ich kenne Verwaltungen, wo seit Januar 2021, wo es dann groß hieß, ja, Lockdown und alle möglichst zu Hause und auch Homeoffice. Und wir haben Gesetze, dass die Firmen gezwungen sind, sogar Homeoffice anzubieten und ihren Leuten mit Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Aber die eigene Verwaltung kriegt es hier in Berlin noch nicht mehr. Die Bundesverwaltung sind da schon besser aufgestellt.
Nicht alle, aber ja.
Ne, aber da kann man fast sagen, dass es in manchen Ministerien zu 100% eine Möglichkeit gäbe, dass jeder Mitarbeiter teilweise mal im Homeoffice ist. Ja. Teilweise sind nur 10-20% der Mitarbeiter in den Dienstgebäuden. Hm. 80% arbeiten von zu Hause aus. Aber das ist nicht bei den Landesverwaltungen.
Nein,
jetzt muss da man dazu sind wir sagen, gerade mal bei 40% oder so.
Man muss aber die Zahlenermittlung auch im Auge haben, weil es gibt natürlich in der Landesverwaltung ganz viele Jobs, wie zum Beispiel Ordnungsämter oder also es gibt ja Jobs, die sind nicht Homeoffice-fähig. Ne?
Ja.
Wenn man jetzt die Gesamtzahl nimmt und sagt, 40% sind, dann muss man sehen, ob überhaupt die Anzahl der Homeoffice-fähigen Jobs so gelagert wäre.
Ja, wenn du sagst, Kurierdienste oder so, ja, Kurierfahrer, die können das nicht aus dem Homeoffice machen, ne? Die müssen natürlich unterwegs sein. Und Bürgerdienste und Leute, die sozusagen Bürgerkontakt auch dann haben müssen.
Ja.
Aber es gibt ganz viele Bereiche noch, wo es halt noch die Büros voll sind im Prinzip.
Ja, und da ist viel Nachholbedarf und da ist viel, viel noch Umgangsbedarf. Und jetzt muss ich mal dazu sagen, und was auch ein bisschen, hat mir heute vorgenommen zu meckern und ich bleibe da auch konsequent bei, weil mir vieles, man ist mit so viel, also Herr Scholz ist ja der Bazooka-Mann, der wollte ja auf alles mit der Bazooka schießen, ich hätte es gerne mal sehen, aber jetzt ist er an dem Punkt, wo er das alles tun kann.
Ja, wenn du sagst, so Bazooka, Entschuldigung, aber dann habe ich so Putin eigentlich eher vor Augen da.
Ja, ja,
mehr der Bazooka. Mit nacktem Oberkörper und
auf dem Pferd sitzen.
Auf dem Pferd sitzen, genau. Ja, also ja. Das
ich hoffe, Herr Scholz kommt nie auf diese Idee. Ich habe gerade diese Bilder. Nein. Man wird sie nicht los. Aber kommen wir zum anderen Thema. Und jetzt können wir wirklich mal weg. Und meine Frage, die ich jetzt an dich habe, es wurde jetzt viel herumkritisiert und es wurde mal viel und so weiter. Und jetzt kommen wir mal zu unserem Lieblingsthema der letzten Jahre, Corona und Covid-19. Mhm. Ist der Umgang der neuen Regierung mit diesem Thema wirklich besser?
Also ich merke keine Veränderung. Also
so, genau nämlich sehe ich das auch. Aber die Frage war deshalb so spitz gestellt. Die Sache ist ja die, jetzt haben sie noch nicht viel Zeit gehabt. Ja, also wir wollen auch mal.
Aber ja, und Weihnachten war ja auch erstmal noch. Da muss man ja ein bisschen. Ja,
da gibt es ja keine Krankheit.
Und Silvester und nee, also.
Ich habe vorhin gesagt,
Feiertage und so.
Ist es nicht kläglich, dass wir in Deutschland da sitzen und am Montag aus den Gesundheitsämtern keine aktuellen Zahlen haben, weil die Zahlen noch nicht per Fax übermittelt wurden? Ich meine, wo sind wir?
Oder in Friedrichshain ist das System zusammengebrochen.
Sowas kann ja glatt mal passieren. Das wird nicht jeden Montag passieren. Aber der Punkt ist halt, wir übermitteln per Fax. Wirklich? Mhm. 2022 kriegen wir keine andere Möglichkeit hin, als Zahlen per Fax ans Gesundheitsamt zu übermitteln? Wo sind wir denn? In welcher Zeit? In einer, wo so viele Milliarden rausgeschossen werden, in alle Richtungen. Da ist es nicht möglich, dass sich eine Behörde hinsetzt und sagt zur Informatikfirma XY, bitte schreibt uns ein dezentrales Programm, dass wir Zahlen an einer Stelle zusammenbringen, dass so und so viele Stellen melden können und. Und wenn die dann hinstellen und sagen, ja, kostet aber 40 Millionen, ja, zahlen wir. Wir haben so viel Geld bezahlt, das ist jetzt scheißegal.
Da finde ich es ja noch cooler, wenn es noch irgendwo Rohrpostsysteme gibt.
Ja, Aber
ja, die funktioniert noch. Ne?
Gab es in Berlin sogar mal. Relativ ja, breitflächig.
Gibt es immer noch in vielen Bereichen.
Ja, in einzelnen Räumen und so. Mhm. Also in Behörden. Da meistens auch in
gerne. Charité, glaube ich, auch noch.
Ja, und so. Da, gerne da, wo größere Stücken transportiert werden müssen. Die haben noch so ein Rohrpostsystem. Egal wie. Aber wir wollen mal festhalten. Also der es gibt nicht gerade eine Gesetzesantragsflut. Es gibt nicht gerade eine große spürbare Verbesserung in Sachen von Covid-19. Der Bau der 400.000 Wohnungen hat auch noch nicht begonnen. War auch nicht zu erwarten, aber egal. Und auch da, mit wem will er diese Wohnungen denn bauen? Welche Firma wäre denn bereit, für die Regierung zu bauen? Da wird schon eng. Mit welchen Mitteln, mit welchen Baumitteln, mit welchen, unter welchen Auflagen, welche CO2-Pässe? Also man hat den privaten Unternehmern es so schwer gemacht, ein Haus zu bauen, weil die Energieauflagen so hoch sind, dadurch die Mietpreise hoch sind. Und jetzt will die Bundesregierung das aushebeln? Einfach nur mit purem Bau, und will sie sich an ihre eigenen Regeln nicht halten? Und wenn sie sich daran hält, zu welchem Preis bauen sie dann?
Ja, und
also wenn ich die Fragen habe, dann hätte ich sie irgendwann gerne beantwortet. Aber diese Regierung stellt viel auf, aber antwortet auf nichts. Das war davor auch so.
Und ich frage mich dann auch immer, wie sich das Bauen dann halt auch mit der Umwelt vertragen lässt, sozusagen, wenn du dran denkst, dass ja dann auch unheimlich viele Flächen neu versiegelt werden.
Das ist die Regierung, die den größten Anteil an grüner Bundesregierung, den wir je hatten. Das größte Thema der Grünen war nach dem Ahrtal Klima. Klima, Klima, Klima. Es gibt nichts so Schädliches wie den Wohnungsbau im Klimabereich. Der steht fast auf einer mit der Energieerzeugung, weil er auf einem ähnlichen Level schädlich ist. So. Und jetzt kommt eine Regierung und jetzt kommt so ein Regierungschef und sagt, wir bauen 400.000 Wohnungen. Und die Grünen sitzen daneben als zweitgrößte Kraft und sagen, was? Das ist deren, also verstehst du, was ich meine? Das ist die Inkonsequenz. Wir können ja Klimapolitik machen, aber wenn, dann muss die Klima, und wir können ja sagen, okay, den Klimapreis für die Wohnung müssen wir bezahlen, weil die Leute müssen irgendwo wohnen.
Ja.
Ja. Dafür müsst ihr, keine Ahnung, auf euer Auto verzichten. Weil Auto ist leider ein Emissionsträger. Okay, kann man machen, wenn die Alternativen da sind. Ich glaube, in Berlin würden ganz viele Leute auf die ÖPNV, auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen, wenn er verfügbar, bezahlbar und sicher wäre. Verfügbar in einer Stadt wie Berlin, in einer, hier Busse alle 20 Minuten fahren, ist untragbar.
Ja.
Bezahlbar möchte ich gar nicht reinnehmen, weil ich glaube, im Großen und Ganzen sind unsere Verkehrsmittel bezahlbar.
Ja.
Ich glaube, da über das Preisniveau möchte ich mich noch gar nicht streiten.
Ja.
Und sicher, darüber können wir uns aber gerne streiten.
Aber jetzt der neue Vorschlag, dass von einer Prüfungskommission, die da irgendwie wieder was herausgefunden hat, die vorgeschlagen hat, so wie so ein Erste-Klasse-Abteil einzuführen, damit man halt die gut betuchten auch in die Bahn bekommt?
Unbedingt. Also Klassenteilung hat sich schon immer positiv bemerkbar gemacht.
Total super.
Bin da sehr dafür. Möchte auch nicht mehr mit dem Pöbel zusammen in der Bahn sitzen.
Genau, nee, also das hat sich auf der Titanic bewährt.
Ne? Ja,
also
ja.
Wunderbar. Also,
ja.
Also wie man heutzutage noch auf so einen Vorschlag findet, also für Nahverkehr. Wo ich jetzt sozusagen will, dass es eine erste Klasse gibt, dass Leute in eine S-Bahn steigen, dort vielleicht 5 Stationen mit der Linie fahren, das macht doch keinen Sinn. Also Sinn macht es, eine erste Klasse macht für mich Sinn, wenn ich im Fernbahnbereich, wenn ich da stundenlang unterwegs bin und dafür bereit bin, meinetwegen für einen bequemeren Sessel ein bisschen mehr zum bezahlen, alles gut.
Ja,
bessere Qualität meinetwegen, weniger Personen oder so, mehr Platz oder alles okay. Aber doch nicht im Personennahverkehr.
Dann sollen sie auch die Bahn gesamt etwas aufwerten. Verstehst du? Dann sollen sie auch die Bahn gesamt etwas schöner, etwas machen. Der Punkt ist ja, sie wollen ja da so ein, natürlich wollen sie dann mit Fug und Recht sagen, naja, die Leute, die in der ersten Klasse sitzen, die zahlen ja auch mehr dafür. So, ich möchte den Kontrolleur sehen, der Leute da massenweise aus der ersten Klasse rausschippt, der da die Jugendlichen rausdrückt, weil die ein zweite Klasse Monatskartenticket haben. Dann möchte ich sehen, wie sie das sortieren wollen.
Ja.
Da lache ich jetzt schon drüber, dass das nicht funktioniert. Also in Berlin funktioniert es mit Sicherheit nicht.
Nee, also Ziel war es dann halt auch, dass die Tickets natürlich teurer sind für die erste Klasse und für die zweite Klasse 40% billiger.
Ja, also. Unbedingt. Das klingt schon in der gesamten Planung nach Scheiß. Also tut mir ja, leid, das klingt klar, aber nach richtigem also, Stuss.
Und da sehe ich auch, dass der Luxuswagenfahrer, der sonst so 80.000 Euro für sein Auto ausgegeben hat, natürlich seinen Wagen in der Garage stehen lässt und sich in die S-Bahn.
Natürlich.
Ich meine, konsequenterweise muss man ja dann auch auf den Bahnhöfen dann halt auch einen Erste-Klasse-Bereich anbieten, oder?
Richtig. Aber klingt das nicht für dich schön, so als romantische Vorstellung, tausche S-Klasse gegen S-Bahn?
Ja.
Also klingt nicht sinnig, aber ich wollte es einfach mal einbringen. Ich dachte, das verbessert irgendwas. Gut. Dann kommen wir jetzt an den Punkt, wir haben hier noch gemeckert. Jetzt kommen wir zum letzten Part und zum letzten.
Meckern wir nicht?
Da weiß ich noch nicht. Da können wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Das ist ein Thema, das ich rausgesucht habe. Ich glaube, das trifft genau deinen Nerv. Ja, dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Und der letzte Teil der Sendung hat ein bisschen mit Covid-19 zu tun, ein bisschen mit Sport zu tun. Und der hat auf jeden Fall mit jemandem zu tun, mit dem Herrn Djokovic.
Wow.
Ja, Djokovic. Ich wollte gar nicht ein Riesenthema draus machen, aber nur mal so, was du drüber denkst, er wurde jetzt ausgewiesen, er musste das Land verlassen.
Ja.
Man hat ihm seine Geschichte nicht abgekauft, ich auch nicht. Mich hat man zwar nicht nachgefragt, aber die war ein bisschen krumm. Da du ja im Sportbereich durchaus dich interessierst, kannst du zu kurz zusammenfassen, was du zu dieser Thematik Djokovic so denkst?
Also Novak Djokovic ist ein hervorragender Tennisspieler, der, um die Nummer 1 zu sein, auch danach lebt. Also genauso wie so ein Cristiano Ronaldo. Man muss sie vom Menschen her nicht mögen. Wenn man jetzt nur das rein Sportliche so betrachtet, sind sie absolute Ausnahmekönner. Und sie leben dafür. Und sie nutzen jede Minute dafür, um sich zu verbessern und in dem Bereich besser zu werden. Zu dem ganzen Ablauf. Also Djokovic ist ja nicht geimpft, das gibt er ja selber zu. Mhm. Hat er auch im Vorfeld schon im letzten Jahr häufig wegen dieser Turnierserie, die er da veranstaltet hat, auch viel Kritik eingeheimst. Stehen die Australian Open an. Für die es nicht mitbekommen haben, es gab einen Test, der stand ein paar Tage auch im Netz und Spiegel Online hatte den, glaube ich, noch nachverfolgt und der stand mehrere Tage als negativ drin.
Genau. Also seine Nachweis, muss man zu sagen, er hatte ja die Geschichte aufgeworfen, er wäre genesen. Dann hat er einen Zeitpunkt genannt, wo er Covid-19 infiziert war. Problematik war bloß, dass er mit anderen Leuten Interviews gegeben hat, irgendwelche Schulen oder irgendwelche Orte besucht hat.
In seiner eigenen Tennisschule hat er da gab es dann Bilder, wo er einen Tag später nach seiner angeblichen und von ihm genannten positiven Test hat er Pokale übergeben. Die Fotos sind nachweislich und zwei Tage später hat er, glaube ich, mit Sports Illustrated auch Foto-Sessions gemacht. Also das widerspricht ja auch
die
schon
ganze,
mal.
Ja, die ganze Causa ist wackelig. Also ja. er wollte sich irgendwie so einen Status verpassen. Er wäre aber auch der erste Prominente, der sich Covid-19 infiziert und nicht auf keinem sozialen Kanal oder so davon berichtet.
Genau. Also, naja, die Sache ist wahrscheinlich die, die haben sich gedacht, so Mist, jetzt um nach Australien einzureisen, müssten wir eigentlich geimpft sein oder genesen. Aber ja, oder genesen. Mensch, weißt du was? Sie sagen einfach, dass dein Test positiv war. Der ist jetzt so lange her. Und,
aber wie blöd muss man sein, einen Zettel in die Kamera zu halten, zu wissen, dass man diesen QR-Code heute rausziehen kann und nachscannen kann. Also wie dumm muss man sein?
Ja, nicht nachgedacht, aber das war so die erste Reaktion. Da dachte wahrscheinlich jemand von seinem Management oder er selber, ganz schlau zu sein und zu sagen, ja, dann sagen wir doch einfach, ich war positiv. Mensch, das ist doch die einfachste, dann gelte ich danach als genesen. Mensch, das ist doch ein super Trick, oder?
Also wessen Geisteskind diese ganze Familie Djokovic ist, du sagst, das ist wahrscheinlich so ein Ausnahmetalent, auch mit einem leichten, man muss ja auch viel mitbringen an Verrücktheit, auf so eine Position zu kommen. Interessant fand ich den Ausspruch von Djokovics Vater, erst hat man Jesus gekreuzigt und jetzt tut man das mit seinem Sohn. Also dass sein Sohn jetzt quasi Jesus-Status hat, war mir neu.
Ja.
Danke auch an den Vater von Djokovic, dass er mir das nochmal näher gebracht hat.
Ja.
Ganz schwierig, ganz schwierig.
Dann aber kommt da ja noch da, dazu, dass bei den Einreiseformularen ist ja auch noch ein kleiner Fehler passiert, weil bei den Einreiseformularen musste ja angegeben werden, ob er vorher in einem anderen Staat noch war. Das wurde verneint und dann kam aber raus, dass er doch noch in Spanien war. Und jetzt hat er gesagt, naja, diese Einreiseformulare hat nicht er ausgefüllt, sondern er hat jemanden autorisiert, diese auszufüllen.
Ja. Egal wie.
Shit happens.
Egal oder? Wie. Wenn sein Name da drauf steht, dann muss er drüber schauen. Also dieses, da habe ich ja jemanden für. Das ist mir auch mal ein bisschen einfach. Da kriegt man mich nicht so mit.
Also wenn Steuern bei mir hinterzogen werden und ich sage, ja, aber die Steuererklärung, die habe ich nicht so richtig gemacht.
Die hat meine Tante gemacht.
Genau. Ne? Also dann... Da bin ich ja nicht schuld. Ne?
So. Ja gut, bei einer Steuerberatungsfirma wäre da schon eine gewisse Verantwortlichkeit. Da würde man schon sagen, da hat jemand etwas gemacht, der fachlicher ist als du. Aber halt sobald ich sage, ja, da habe ich ja jemanden aus meinem Team, der das macht. Mhm. Ja, das ist ein bisschen zu einfach. Ne? Mhm. Da wollte jemand hängen, der das nicht verdient gehabt hätte. Ja, also die Causa Djokovic, sehr merkwürdig. Trotz allem Hochachtung, der Staat hat sich nicht erpressen lassen, er hat nicht weiter so viele Zugeständnisse gemacht. Aber das ist halt eine Insel, wo viele Strafgefangene drauf verlagert wurden. Da gibt es eine höhere Konsequenz. Die Knastinsel Australien hat sich nicht betöttern lassen und hat ihn ausgewiesen.
Ja, ich habe vorher gesagt, ey, hoffentlich haben die den Arsch in der Hose und knicken nicht davor ein, nur weil er die Nummer 1 der Welt ist. Jeder andere, wenn wir beide darüber geflogen wären, mit den gleichen Voraussetzungen.
Ja, die hätten uns nicht auf den Tennisplatz zum Trainieren geschickt. Mal ganz sicher nicht.
Nee,
also. Ne, wenn wir falsche Angaben in einem Einreiseformular haben, haben wir, glaube ich, eine andere Konsequenz zu erwarten. Trotz allem, ich kann diesen Umgang damit mir erklären und ich kann ihn auch durchaus unterstützen und ich finde es auch richtig. Und das eine bedingt immer das andere. Wenn Covid-19 so eine schlimme Krankheit ist, dann bedingt sie auch eine gewisse Konsequenz.
Ja.
Und diese Konsequenz, die erforderlich ist, die haben die Australier gezeigt. Und das war richtig. Und wir müssen gar nicht da weiter reden. Das ist genau die richtige Reaktion aus meiner Sicht.
Ja.
Aus meiner ganz persönlichen Sicht.
Absolut. Also ich bin auch froh, dass so wie es jetzt ja dann aussieht, ab morgen geht's los mit dem Turnier. Eigentlich steht er noch auf der Setzliste drauf, aber das heißt, dass er jetzt die Heimreise antreten sollen. Jetzt sagt er ja auch, dass er kooperiert natürlich. Er ist natürlich enttäuscht.
Im Nachhinein kooperieren sie alle.
Er ist sehr enttäuscht über die Entscheidung, aber er kooperiert mit den Behörden und
Naja, lassen wir ihn kooperieren, ist egal. Zum Schluss noch, also eine Sache, die wir heute besprochen haben, sogar noch ganz erfreulich. Das soll es dann mit der Sendung 0122 gewesen sein. Damit sind wir durch. Ich danke dir, es war ein super Gespräch, wir haben viel besprochen. Wir haben sogar Service gemacht für unsere Hörer.
Ja.
Also die Neuheiten, die wichtigsten haben wir rausgesucht. Schön wäre es, wenn ihr euch beteiligen wollt. Unter Medienlos, der Podcast auf Instagram, könnt ihr uns anschreiben. Bei Spotify ist jetzt die Möglichkeit, uns mit bis zu 5 Sternen zu bewerten. Das Ganze geht auch bei iTunes, das geht auch bei anderen Portalen. Würden wir uns sehr drüber freuen. Wir freuen uns über Kritik oder über von mir aus auch über Meckern. Also wir freuen uns über alles. Seid da ein bisschen
aktiv. Ihr dürft auch schreiben, dass Markus das richtig gut macht.
Das dürft ihr natürlich auch. So, damit war es das. Wir verabschieden uns für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und ja, bis dann.
Bis dann. Tschüss.